Für mich ist Nachhaltigkeit im Fußball viel, viel mehr. Das ist Vielfalt, das ist Integration, das ist Inklusion, das ist ehrenamtliches Engagement, das ist Talentförderung, das ist Qualifizierung. Das sind all diese Begrifflichkeiten, die du angehen musst und die du verantwortungsbewusst angehen musst und damit auch nachhaltig angehen musst, um nachhaltige Effekte für den Fußball, für den Sport, ja, und jetzt kann man ruhig ein bisschen größer werden, auch für die Gesellschaft zu erreichen.
Moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 16. Folge von Die Zukunft des Fußballs und wie immer an den Mikrofonen meine Wenigkeit, Dennis Heimann und Arndt-Philipp Ohms. Grüß dich, Philipp.
Hallo, Dennis.
Und wie fast immer in den letzten Folgen sind wir auch heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns Unterstützung dazu geholt und zwar hochkarätige. Unser Gast startete seine Karriere als Sportjournalist bei der Bild und bei der Berliner Morgenpost und wurde danach gesamtverantwortlicher Fußballchef der Weltzeitungsgruppe. 2009 kam er dann als Geschäftsführer der neu gegründeten DFB Online GmbH zum Deutschen Fußballbund und leitete dort redaktionell unter anderem Fußball.de. Und jeder Amateurfußballer und jede Amateurfußballerin kennt und nutzt die Seite, glaube ich. 2011 folgte dann die Ernennung zum Mediendirektor. Seitdem war er für die gesamte Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes zuständig. Unter ihm wurde beispielsweise die preisgekrönte Kampagne Unsere Amateure, echte Profis umgesetzt. Und also ich kann mich daran zumindest noch lebhaft erinnern, weil ich die Message wirklich gut fand und auch immer noch gut finde natürlich. Seit 2016 bekleidete er auch die Funktion des stellvertretenden Generalsekretärs. Und seit 2018 war er außerdem für die vielfältigen Nachhaltigkeitsthemen des Verbandes und das Aufgabenfeld Fanbelange zuständig. Seit 2019 ist er nun Geschäftsführer von Köttger Kommunikation, aber was er dort macht, erklärt er gleich vermutlich am besten selbst. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich noch einmal betonen, dass ich mich besonders auf ihn freue, da er aus dem beschaulichen Hilkenburg kommt. Ein kleinen Kaff im Emsland und sein Heimatverein, der SV Hilkenburg, arbeitet im Jugendbereich eng mit meinem Heimatverein zusammen, in Form von Spielgemeinschaften. Die Dörfer liegen nämlich direkt nebeneinander. Und er ging sogar jahrelang für den SV Hilkenburg auf Torejagd und brachte es in der C-Jugend auf 50 Tore in einer Saison. So ist es zumindest in der Vereinschronik niedergeschrieben. Herzlich willkommen, Ralf Köttger.
Ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Oder moin, moin, wie man bei euch oder bei uns da oben sagt. Vielen Dank, ja, genau. Für die nette Einleitung.
Ja, bitte. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben.
Also besonders bemerkenswert finde ich, dass die 50 Tore aus meiner Zeit C-Jugend beim SV Hilkenbruck nochmal Erwähnung gefunden haben. Also wahrscheinlich mein persönliches sportliches Highlight.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ich als Defensivspieler bin auch wirklich beeindruckt. Also ich glaube, mein Rekord liegt bei 6 oder 7 Toren in einer Saison. Deswegen, Chapeau. Chapeau.
Gut, dass wir nie aufeinander getroffen sind, sonst hätte ich die 50 Tore natürlich nie gemacht.
Ja, und vor allem hättest du dich wahrscheinlich auch verletzt irgendwann. Ich war vor allem früher ein ziemlicher Raufbold. Einige würden sagen, heutzutage immer noch. Das wäre nicht ausgegangen wahrscheinlich.
Dann freue ich mich, dass das heute Zweikämpfe sind, die wir nur auf diesem Weg austragen und nicht auf dem Platz.
Genau, genau. Ja, du warst ja wirklich lange beim DFB. Du hast auch bestimmt hunderte Länderspiele auf dem Buckel, die du verfolgt hast und bei denen du vor Ort warst, oder?
Also ich habe definitiv mehr Länderspiele als Lothar Matthäus, das ist schon mal ganz sicher. Ich habe ja schon in meiner vorhergehenden Funktion vor dem DFB viele, viele Jahre als Sportreporter die Nationalmannschaft begleitet, unter anderem zu den Turnieren in Japan, in Portugal, in Österreich, in dann natürlich auch die Heim-Weltmeisterschaft 2006. Also ich war schon viele, viele Jahre als Reporter ganz, ganz eng an der Mannschaft, ganz eng dran und mit Jogi und vorher auch schon mit Rudi Völler unterwegs. Von daher habe ich in der Zeit eigentlich schon Lothar Matthäus, glaube ich, so mehr oder weniger gehabt. Und dann sind natürlich in den 10, fast 11 Jahren DFB sind natürlich noch viele Länderspiele dazugekommen. Ich habe in der Zeit kein einziges verpasst.
Wow. Wahnsinn. Das ist beeindruckend. Bevor wir ins Thema einsteigen, magst du vielleicht noch kurz erklären, was dein Aufgabenfeld bei Köttger Kommunikation ist?
Ja, ich bin ja jetzt 2019 ausgeschieden, 2020, Entschuldigung, ausgeschieden beim DFB und bin jetzt hier in der Agentur Köttger Kommunikation und Consulting. Das ist eine Agentur, die hat meine Frau gegründet vor nun schon 6 Jahren mit Sitz hier direkt im Berliner Regierungsviertel. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich in der Tat gegenüber das Kanzleramt und den Reichstag und die Spree, die hier unten vom Fenster vor sich her plätschert. Und wir sitzen also mittendrin hier und kümmern uns um PR und PA, also Public Affairs und Public Relation Themen, immer aber auch mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durch alle Themen zieht. Und ich habe jetzt natürlich, als ich vom DFB jetzt kam und hier mit eingestiegen bin in die Agentur, das ganze Thema Sportkommunikation hier mit reingebracht und im Prinzip das Agenturportfolio um den Bereich Sportkommunikation erweitert.
Okay. Und jetzt ist es ja richtig, dass du dabei auch den DFB in Fragen von Nachhaltigkeitskommunikation berätst, oder?
Ja, das ist richtig. Das haben wir damals auch so kommuniziert in der Pressemitteilung zu meinem Ausscheiden, dass ich unter anderem den DFB auch berate und zur Seite stehe, was das Thema Nachhaltigkeitskommunikation angeht. Aber wir haben auch andere Kunden aus dem Bereich Sport, es sind dann auch andere Verbände, es sind Vereine, wir haben auch den einen oder anderen Sportler dabei, den wir beraten. Also das ist eine ganz bunte Mischung, mit der wir uns hier beschäftigen. Mhm.
Aber das Thema Nachhaltigkeit scheint ja einen besonderen Stellenwert zu haben in deiner Arbeit. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie hast du das Thema Nachhaltigkeit so für dich selber entdeckt? Also wie kam es dazu, dass das für dich so einen Stellenwert einnimmt?
Ja, also lange Jahre hat es diesen Stellenwert nicht eingenommen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wie bei uns allen, oder ihr seid ja jetzt ein bisschen jünger, aber ich bin jetzt doch ja schon einen Tag älter, war viele, viele Jahre dieses Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht so präsent. Und es war auch im Sport und es war auch ganz speziell im Fußball natürlich nicht so präsent. Gerade in den Jahren, wo ich als Fußballreporter unterwegs war, ich war auch übrigens nicht nur Nationalmannschaftsreporter, ich habe auch Vereinsreporting gemacht. Ich war ja viele Jahre Hertha-Reporter unter anderem, spielte dieses Thema gar keine Rolle. Und nachhaltig machten Vereine eigentlich nur dann von sich reden, wenn sie irgendwie ein tolles Spiel hingelegt hatten oder ein Spieler irgendwie 3 Tore gemacht haben. Das war irgendwie nachhaltig, ja. Aber nachhaltige Aktivitäten, so wie wir sie heute sehen und wie wir sie heute verstehen, die gab es ja im Prinzip in der Form damals gar nicht. Ich habe das Thema dann beim DFB doch vor allem entdeckt. Ich habe nicht nur über viele Jahre auch Veranstaltungen und Preise konzipiert, sondern auch moderiert. Und der DFB hat da unter anderem viele, viele Preise, die auch in den Bereich Nachhaltigkeit gehen. Also Integrationspreis, Julius-Hirsch-Preis, ein ganz, ganz wichtiges Format übrigens. Würde ich gerne an dieser Stelle auch nochmal ein großes Ausrufezeichen hintermachen. Ich weiß nicht, ob ihr den Preis kennt. Der wird in Erinnerung an einen jüdischen Fußballer, Julius Hirsch, verliehen, der nach Auschwitz verschleppt wurde und dort umgebracht wurde. Und genau in Gedenken an diesen Spieler wird dieser Preis verliehen. Und da sind ganz, ganz viele tolle Vereine an der Basis. Vereine, ich hätte jetzt fast gesagt wie der SV Hiltenbrook, aber wirklich kleine Vereine, die im Kleinen unheimlich viel bewegen und unheimlich gute Sachen machen. Und diese Vereine bekommen eine Bühne. Und wenn ich mit diesen Leuten auf einer Bühne gestanden habe, dann ist mir wirklich immer klarer geworden, was da eigentlich an tollem, nachhaltigem Engagement jeden Tag draußen auf den Fußballplätzen in den Vereinsheimen passiert. Und so ist mir das Thema eigentlich immer mehr bekannt geworden. Und ich habe auch immer mehr erkannt, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist. Ich habe dann, muss ich sagen, neben dem Medienbereich auch den Bereich CSR und gesellschaftliche Verantwortung mit in meine Mediendirektion bekommen und hatte dann natürlich nochmal einen viel engeren Bezug zu diesem Thema. Und das ist eigentlich die Geschichte, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Also vor allem waren es die persönlichen Begegnungen, die persönlichen Erfahrungen, die Gespräche mit Profivertretern, aber vor allem und viel mehr noch mit Amateurfußballvertretern, die wirklich immer wieder überraschen mit ihrer Kreativität und auch mit ihrem tollen Engagement.
Also ist dir das Thema im Laufe deiner beruflichen Laufbahn quasi über den Weg gelaufen. Aber sag mal, Ralf, was versteht man denn neben klimafreundlichem Verhalten eigentlich so allgemein unter dem Schlagwort Nachhaltigkeit? Das ist ja ein sehr großes Wort, das sehr vielfältig verwendet wird.
Ja, und vor allem auch inflationär, ne? Also ja. Du hörst dieses Wort ja irgendwie an jeder Ecke und Nachhaltigkeit hier und da. Und ich glaube, die wenigsten Leute könnten jetzt wirklich so eine dezidierte Antwort geben, wenn du sie fragen würdest, was ist denn das eigentlich genau, Nachhaltigkeit? Ne? Ich meine, der Begriff hat eine lange Geschichte, das kann man ja auch googeln, der kommt aus der Forstwirtschaft. Es gab schon Benediktinermönche, die haben diesen Begriff schon, ich glaube, vor 1000 Jahren verwendet. Man hat Forstwirtschaft so betrieben, dass man im Prinzip nur so viel geerntet hat aus den Wäldern, wie nachwachsen konnte. Das heißt also im Kern ist die These, geh verantwortungsbewusst mit den Ressourcen um. Ja? Schau in die Zukunft, schau, wie sich etwas entwickelt. Behandel das, was du hast und was du haben möchtest, verantwortungsbewusst und strategisch so, dass du die Ressourcen schonst. Und im Prinzip ist das nach wie vor so ein bisschen auch der Kern des Nachhaltigkeitsbegriffes. Wobei natürlich Umweltschutz, Klimaschutz ganz, ganz wichtig sind, aber sie sind natürlich längst nicht das Einzige. Und wenn man Nachhaltigkeit jetzt wirklich auf Klimaschutz, Umweltschutz begrenzt, dann springt man viel zu kurz. Gerade im Sport und ganz besonders im Fußball. Für mich ist Nachhaltigkeit im Fußball viel, viel mehr. Das ist Vielfalt, das ist Integration, das ist Inklusion, das ist ehrenamtliches Engagement, das ist Talentförderung, das ist Qualifizierung. Das sind all diese Begrifflichkeiten, die du angehen musst und die du verantwortungsbewusst angehen musst und damit auch nachhaltig angehen musst, um nachhaltige Effekte für den Fußball, für den Sport, ja, und jetzt kann man ruhig ein bisschen größer werden, auch für die Gesellschaft zu erreichen.
Ja, gefällt mir diese breite Definition des Begriffs Nachhaltigkeit. Was meinst du, Ralf, wie nachhaltig ist denn der Profifußball? Kann man sagen, dass das Thema schon angekommen ist bei den Vereinen oder wird das eher noch stiefmütterlich behandelt?
Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass das Thema in der Tat eine ganze Weile stiefmütterlich behandelt wurde. Ich glaube, es gab wirklich lange, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass man oft so von Kerngeschäft gesprochen hat. Ne? Wir müssen erstmal unser Kerngeschäft im Griff haben. Mhm. Kerngeschäft ist dann, Fußball zu spielen, idealerweise erfolgreich Fußball spielen, Fußballspiele, Spielbetrieb zu organisieren. Das ist so das Kerngeschäft, das klassische Kerngeschäft. Ne? Und dann kommt halt noch die Nachhaltigkeit dazu, als so ein bisschen als Anhängsel. Das war lange Jahre lang so die Definition. Aber das hat sich verändert. Und wenn man mal ganz genau heute drauf schaut, dann ist Nachhaltigkeit Teil des Kerngeschäfts. Nachhaltigkeit gehört zwingend dazu, wenn du einen Verein auch erfolgreich führen willst. Ich glaube, wer dieses Thema Nachhaltigkeit vernachlässigt, der stellt sich am Ende des Tages selbst ins Abseits, um mal so eine Fußballfloskel zu benutzen. Und ich glaube, jeder ist gut beraten, das auch entsprechend nicht nur wertzuschätzen, sondern auch umzusetzen. Mal ein kurzes Beispiel. Es gibt ja auch extrem viele Reglementierungen heute für Unternehmen. Es gibt Erwartungshaltungen von Seiten der Politik. Da müssen wir gar nicht nur auf europäische Ebene schauen, Green Deal und so weiter, sondern es gibt ja wirklich eine Reihe von Maßnahmen, Klimaneutralität und so weiter und so fort, die angestrebt werden. Und Unternehmen müssen heute diesen Standards auch irgendwo gerecht werden. Und Fußballvereine sind an der Basis natürlich ehrenamtlich geführt, aber in der Spitze sind es Unternehmen, mittelständische Unternehmen mit hohen Millionenumsätzen, mit vielen Mitarbeitern, mit einer Vorbildfunktion in dieser Gesellschaft und natürlich auch mit einer Verantwortung ihren Mitgliedern oder ihren Fans gegenüber. Stichwort Vorbildfunktion. Und wenn man da dieses Thema Nachhaltigkeit nicht weit oben ansetzt, dann hat man im Prinzip in einer Führungsfunktion nichts verloren und ist da völlig fehl am Platz. Denn ich glaube, dass du das nicht abkoppeln kannst und erst recht nicht ignorieren kannst. Und auch nicht tun solltest, weil es auch viele Chancen hat. Es bietet auch Perspektiven übrigens.
Andreas Rettig schlägt genau in die gleiche Kerbe. Der hat nämlich 2019 gesagt, dass die Liga eine neue DNA brauche. Wir brauchen nicht die Liga mit den teuersten Stars, sondern die nachhaltigste, vielleicht auch sozialste Profiliga der Welt. Ich denke, wir sind auf dem Weg der emotionalen Entfremdung vieler Fans vom Profifußball. Also der schlägt genau in die gleiche Kerbe und sagt auch, der Profifußball muss nachhaltiger, muss sozialer werden, um weiterhin auch seine Fans abholen zu können.
Ja, ganz die gleiche Kerbe ist es nicht. Also ich kenne Andreas Rettig ja auch über viele Jahre, kenne ihn auch persönlich ganz gut. Er ist ja auch immer so ein bisschen ein Provokateur, der sich natürlich auch, der auch durchaus mal eine andere Meinung vertritt und die auch hörbar vertritt, was ich gut finde, weil er da immer auch ganz gute Denkanstöße dabei hat. Ich bin nicht da 100% deckungsgleich mit Andreas Rettig, was die Einschätzung angeht. Aber ich will noch kurz auf das Thema Perspektiven nochmal kurz zurückkommen. Wenn ich sage, das ist ja nicht irgendwie nur eine Verpflichtung, Nachhaltigkeit zu agieren, sondern ich sehe das viel, viel mehr als eine riesengroße Chance für Vereine und Verbände. Schaut mal, wenn ihr jetzt nachhaltig agiert, das macht euren Verein attraktiver. Das bindet gerade auch junge Zielgruppen. Das schafft Möglichkeiten, mit Sponsoren, mit Partnern Projekte anzugehen. All diese Möglichkeiten, die sich dann offenbaren, wenn du wirklich verantwortungsbewusst so einen Verein führst, das sind ganz konkrete Mehrwerte, die hier auch entstehen. Also irgendwie auf diese Art und Weise, um den Gedanken mal weiterzuspinnen, ist nachhaltiges Agieren auch ein gutes Invest. Ein gutes Invest in die Zukunft unserer Gesellschaft, des Sports, aber auch des eigenen Vereins. Und von daher bin ich dann schon ein Stück weit bei Andreas Rettig, dass es natürlich extrem wichtig ist, dass das Perspektiven aufzeichnet. Ich bin vielleicht nicht ganz so extrem in der Auslegung, denn im Vordergrund muss natürlich immer noch der Fußball stehen. Ne? Da müssen wir auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht die Maßstäbe aus den Augen verlieren. Ne? Ich erwarte zum Beispiel von einem Fußballverband zunächst einmal, dass er vernünftig den Spielbetrieb organisiert, dass er das Passwesen im Griff hat, dass er die Sportgerichtsbarkeit im Griff hat. Das sind ja nun mal so Dinge, die erwarte ich von Fußballvereinen. Und dann erwarte ich aber auch noch, dass er nachhaltig ist. Ich erwarte es aber nicht umgekehrt, ne? Dass er zunächst einmal an allererster Stelle nur Nachhaltigkeit da ist und alles andere wird irgendwo, kommt dann. Ne? Da müssen wir schon so ein bisschen aufpassen, dass wir da auch die Verhältnismäßigkeit irgendwie im Blick behalten. Aber grundsätzlich nochmal, ist Fußball ohne nachhaltiges Denken kein Zukunftsmodell.
Ja, also gerade in der aktuellen Phase, während der Corona-Pandemie, ist das, glaube ich, ein Thema, das man jetzt keinem Verein auch irgendwie aufdrücken sollte, weil, wie du schon sagtest, andere Themen haben da gerade vielleicht Vorrang. Aber was tut denn
zum Beispiel... Das kommt von selbst, glaube ich. Gerade durch Corona. Ich glaube, Corona verschärft ja nochmal den Blick auf gewisse Dinge. Ne? Und gerade auch jetzt im Fußball, wir erleben doch aktuell eine Wertediskussion, aber in Teilen ist es dann wahrscheinlich doch. Was will eigentlich der Fußball? Wofür will er stehen? Wie geht der Fußball in die Zukunft? Da hängen natürlich ganz, ganz viele Themen dran. Da könnt ihr noch 16 Podcast-Folgen mindestens draus bestreiten. Aber ein Thema ist doch auch die Frage der Nachhaltigkeit. Und wenn ihr euch mal in den Vereinen umschaut und in den Verbänden umschaut, dann gibt es da ja schon vieles, was jetzt auch gemacht wird. Da sind ja extrem viele Aktivitäten schon vor Jahren gestartet worden, auch forciert worden. Aber ich glaube schon, dass das Ganze jetzt auch durch Corona nochmal einen zusätzlichen Schub bekommen wird.
Auf der anderen Seite kriegt man ja so ein bisschen das Gefühl, dass man bei den Vereinen, du hast es eben gesagt, vor allem jetzt erstmal das Kerngeschäft auf die Reihe bekommen möchte. Viele Vereine haben gerade, als es da um die Auszahlung der letzten Medientranche ging im Vorjahr, Schwierigkeiten gehabt und haben um ihre finanzielle Existenz gekämpft. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest in diesen Bereichen die Vereine vielleicht gerade vor allem erstmal dabei sind, sich wirtschaftlich zu sondieren. Also dass der Schwerpunkt da vielleicht doch eher jetzt erstmal so auf den wirtschaftlichen BWL-Grundlagen liegt.
Klar, logisch. Also die Vereine müssen erst mal gucken, wie sie irgendwie ihre Etats stemmen und wie sie wirtschaftlich sich aufstellen. Und das natürlich jetzt mit ausbleibenden Zuschauereinnahmen, mit der Situation bei den Medienrechten perspektivisch, dass da natürlich ein Fokus drauf liegt, das ist, glaube ich, völlig klar. Aber in dieser Diskussion müssen wir nochmal aufpassen, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur auf der Kostenseite verbuchen. Das finde ich schon ganz, ganz wichtig, weil schaut mal ein konkretes Beispiel. Es ist ja immer besser, wenn man jetzt auch am konkreten Beispiel mal diskutiert. Früher war es durchaus so, da hat ein Profiverein einen Partner gewonnen, einen Sponsor gewonnen und dann war so das Leistungsportfolio, ja, wir wollen auf dem Backdrop zu sehen sein, wir wollen auf dem Trikot irgendwo zu sehen sein, wir wollen im Stadionmagazin stattfinden. Das hat sich doch total geändert. Heute werden diese Engagements inhaltlich aufgeladen. Das heißt also, Partner möchten ihr Engagement aktivieren, wie man das so schön im Marketing-Sprech sagt. Ja? Wir wollen was Gemeinsames tun, wir wollen was Gemeinsames machen. Und wo wollen sich Unternehmen denn besonders gerne und stark und gut und populär und effektiv engagieren? Ja? Bei nachhaltigen Themen. Das heißt, hier kann man doch gemeinsam Dinge auch auf den Weg bringen und kann da auch wiederum von profitieren. Man kann es vielleicht sogar an manchen Stellen monetarisieren. Also da finde ich schon, klar, auf der einen Seite oder auf der ersten Seite musst du immer gucken, dass du deinen Kader bezahlt kriegst, dass du deine Mitarbeiter bezahlt kriegst. Das steht doch selbstredend im Vordergrund. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber auf der anderen Seite ist eben dieses nachhaltige Engagement kein reiner Kostenfaktor. Und noch ein Gedanke vielleicht ganz kurz. Mhm. Ihr seid ja jetzt noch junge Leute, im Gegensatz zu mir.
Halbwegs, ja.
Es gibt da ja dieses Bewusstsein für nachhaltige Themen. Das hat sich doch total verändert. Das hat sich in der Gesellschaft verändert. Das hat sich aber doch vor allem auch bei jungen Leuten total verändert. Wir sitzen hier im Regierungsviertel in Berlin. Es vergeht doch kaum eine Woche, wo hier nicht vor meinem Bürofenster irgendeine Demo junger Leute, Fridays for Future oder andere Geschichten, marschiert und für nachhaltige Themen irgendwie auf die Straße geht. Und Vereine Vereine, Verbände im Fußball brauchen diese Beziehung und die Bindung zu jungen Leuten. Das ist elementar wichtig, ja, zu Älteren auch, aber eben auch zum Nachwuchs. Du musst doch gucken, dass der Fußball jetzt nicht verliert an Zuspruch, viel Konkurrenz von Gaming über andere Geschichten, sondern dass sie den Kontakt halten. Und junge Leute müssen sich mit dem Fußball, mit ihren Vereinen nach wie vor identifizieren können. Ich glaube, dass diese jungen Leute, von denen ich gerade spreche, auch eine gewisse Erwartungshaltung an ihre Vereine und Verbände haben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht.
Ja, also glaubst du nicht, dass es nötig ist, in irgendeiner Art und Weise Zwang oder vielleicht Druck zumindest auf die Vereine auszuüben, sich nachhaltiger aufzustellen? Also beispielsweise Kriterien im Lizenzierungsprozess aufzustellen oder, das ist ein Vorschlag von Dietmar Hopp, TV-Gelder zumindest teilweise an das Thema Nachhaltigkeit zu koppeln? Also meinst du, Vereine machen das auch irgendwo dann schon aus eigennützigen Motiven heraus oder muss da doch irgendwo ein gewisser Druck aufgebaut werden, damit auch wirklich alle mitziehen?
Kurze Gegenfrage, was löst Zwang bei dir aus?
Widerwillen.
Genau, genau so ist es. Und ich glaube, dass es vielen so geht, dass erstmal ein Zwang eine gewisse Ablehnungshaltung auslöst. Und ich glaube, das ist genau die falsche Haltung, wenn du nachhaltige Themen in deinem Verband, in deinem Verein vernünftig und effektiv umsetzen willst. Zu viel Reglementierung ist, glaube ich, an dieser Stelle nicht hilfreich. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich finde ganz, ganz klar, Überzeugung ist besser als Zwang. Und vielleicht kann man das Ganze ein bisschen umdrehen. Vielleicht kann man es positiver machen. Vielleicht kann man wegkommen von diesen Restriktionen und kann vielleicht positive Anreize schaffen. Den Gedanken finde ich viel, viel sympathischer. Also nicht drohen nach dem Motto, wenn du jetzt nicht irgendwie klimaneutrale Spieltage veranstaltest, dann kriegst du nur noch so und so viel Prozent vom Fernsehgeld, sondern dass du vielleicht sagst, Mensch, hey, für alle, die irgendwas besonders Nachhaltiges machen, was irgendwie Vorbildcharakter hat oder was wirklich, wirklich zukunftsweisend ist, die bekommen halt irgendwie einen positiven Anreiz. Das finde ich persönlich viel, viel besser, wenn man es so umdreht, weil gerade solche Themen, die leben doch auch von der Überzeugung. Du musst dich mal in eine Situation versetzen. Schalke 04 hat gerade eine richtig schlechte Phase, ja?
Kann man
da vielleicht so sagen, ja. Da wird, glaube ich, im Moment keiner in den Vereinsheimen und auf der Geschäftsstelle über Nachhaltigkeit diskutieren, sondern da geht es knallhart um sportliche Überleben. Ja? Und diesem Thema trotzdem einen Stellenwert einzuräumen, ja, das schaffst du doch nicht über Zwang und noch mehr Ablehnung, sondern das schaffst du nach meinem Dafürhalten über positive Anreize.
Okay, jetzt haben wir das mit dem Wort Zwang hier natürlich sehr negativ konnotiert, aber wenn man das unter dem Begriff Anreiz verkauft, dann ist doch die Idee, sagen wir Teile der TV-Gelder oder auch sagen wir Teile anderer Medienerlöse, auch nach einem grünen Schlüssel, nenne ich es jetzt mal, zu verteilen, doch eigentlich eine Situation, wo man durchaus Anreize schaffen kann, sich nachhaltig zu verhalten, oder?
Ich denke schon, dass es Modelle geben könnte, Anreize zu schaffen. Aber ich glaube, in einer idealen Welt, und manchmal habe ich ja doch noch naiverweise die Vorstellung, dass die Welt an manchen Stellen ein wenig ideal ist oder werden kann, da würde ich mir schon wünschen, dass jeder Verein erkennt, dass es diese Anreize eigentlich gar nicht bedarf, sondern sich mit diesem Thema zu beschäftigen, muss Anreiz genug sein. Denn die Vorteile hatten wir ja vorhin schon mal, die liegen ja auf der Hand. Was Partnergewinnung, was Reputationsmanagement und all diese Dinge angeht. Ich glaube, es muss für jeden offensichtlich sein, dass wenn du dich diesen Themen verweigerst oder wenn du diese Themen nicht aktiv voranbringst und stärkst und forcierst, dann bringst du dich, deinen Verein, deinen Verband in eine Situation, wo man nicht mehr konkurrenzfähig ist, ja? wo man, ich hatte vorhin mal gesagt, im Abseits steht. Deshalb würde ich schon erwarten, dass die Entscheidungsträger an den richtigen Stellen diese Notwendigkeit erkennen. Und ich bin da auch wirklich optimistisch, weil viele haben es doch längst erkannt. Wir können ja vielleicht mal an der Stelle, lass uns doch mal kurz auf die Bundesliga gucken, weil Bundesliga ist ja immer das Format, was irgendwie vorneweg steht und das Leuchtturmformat. Und da schauen halt viele hin. Ja? Und jetzt schaut euch doch mal die Vereine in der Bundesliga an. Da gibt es doch seit Jahren tolles Engagement. Das hat sich in den letzten 1, 2, 3 Jahren noch mal deutlich, deutlich verbessert. Ich habe übrigens irgendwann mal die Tage eine Studie der DFL in der Hand gehabt, wo irgendwie 90% der Clubs der ersten und zweiten Liga dem Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert laut dieser Studie einräumen. Und 94%, die Zahl habe ich mir gemerkt, weil sie so exorbitant hoch ist, haben klar gesagt, dass sie das Ziel haben, ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit in den nächsten 3 Jahren weiter auszubauen. Das sind doch schon mal Zahlen, die so ein bisschen wegführen von der Diskussion, ob wir da jetzt irgendwelche Zwänge oder zusätzliche Anreize schaffen würden. Weil ich glaube schon, die dokumentieren sehr deutlich, dass das Thema entsprechend erkannt worden ist. Und weil ich es nochmal gerne, Entschuldigung, auch wenn ich zu lang bin, aber jetzt bin ich mal gerade bei dem Gedanken, wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Bundesliga-Vereine schauen, ihr habt die ja wahrscheinlich auch im Blick, schaut euch so einen Verein an, wie Hoffenheim beispielsweise, was die machen. Ne? Schaut euch Mainz an, schaut euch die FCK an, Photovoltaikanlage auf dem Dach, schaut euch den VfL Wolfsburg an, erster zertifizierter Nachhaltigkeitsbericht. Selbst die Bayern haben schon mal in Kooperation mit Adidas irgendwie ein Trikot aus Ozeanplastik getragen. Das sind jetzt manchmal auch symbolische Aktionen, klar, das ist nicht alles immer stringent und durchgehend, aber es passiert doch was. Ja? Und ich glaube, diesen Weg muss man weitergehen und ich bin mir auch sicher, dass dieser Weg, um mal bei einer deutschen Politikerin zu bleiben, alternativlos ist in den nächsten Jahren.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, an dem selbst Vereine, die das Thema vielleicht noch nicht so auf der Agenda haben, irgendwo mitziehen müssen, weil so viele andere Vereine inzwischen eine Vorreiterrolle annehmen. Also Mainz ist klimaneutral schon seit 2010 und hat dieses Engagement ja auch sehr gut monetarisiert damals mit dem Hauptsponsor Entega, um deine These von vorhin mal zu stützen. TSG Hoffenheim hast du genannt, der VfL Wolfsburg steht für 2025 Klimaneutralität an und auch der FC Bayern als größter Verein, der da auch irgendwie mit an Bord sein muss, hat angekündigt, bis 2030 klimaneutral sein zu wollen. Mhm. Und irgendwann kann man sich dem dann ja auch gar nicht mehr verweigern.
So sieht's aus. So sieht's aus. Das Thema hat eine Eigendynamik, ne? Absolut. Und vielen Dank dafür, dass du meine Thesen jetzt gerade nochmal so eindrucksvoll gestützt hast. Aber genau das sind die Kernaussagen, die du jetzt gerade nochmal zusammengefasst hast. Und von daher ist, glaube ich, diese Frage, Zwang, Anreiz, die hätte man vielleicht vor ein paar Jahren noch stellen müssen, berechtigterweise stellen müssen. Aber du bist, glaube ich, ein paar Jahre zu spät mit deiner Frage dran. Denn das Thema ist in Bewegung und es bewegt sich hier etwas. Und das ist auch nicht mehr zurückzudrehen aus meiner Einschätzung. Du kannst dieses Thema jetzt auch nicht mehr zurückfahren.
Jetzt ist es so, dass wir in ganz vielen Vereinen eben vereinzelte Aktionen haben, die zum Teil alleine, zum Teil auch mit irgendwelchen Kooperationspartnern oder Sponsoren vor Ort umgesetzt werden, in manchen Fällen vielleicht sogar monetarisiert werden. Aber es gibt trotzdem, sage ich mal, das Defizit, dass es keine gemeinsame Linie gibt. Also letztlich der Ruf wird laut, dass die DFL ein gemeinsames Umweltziel verabschieden sollte. Hast du da eine Meinung zu? Da stehst du dem irgendwie gegenüber?
Meine Meinung ist, dass Vereine natürlich extrem wichtig sind in der Umsetzung dieser Themen, weil sie natürlich für viele Fans absolute Identifikation bedeuten. Ja? Und ich glaube schon, wenn Vereine voranmarschieren, ist doch der Nachahmungseffekt an vielen Stellen sehr, sehr hoch. Ich sehe aber eine besondere Verantwortung bei den Dachorganisationen, bei der FIFA auf Weltebene, bei der UEFA europaweit, beim DFB deutschlandweit, bei der DFL natürlich mit Blick auf die Profivereine, aber auch bei den Regional- und Landesverbänden im Amateurfußball. Hier ist, glaube ich, es wichtig, dass die Dachorganisationen auch entsprechend Dinge vorgeben, aber auch Dinge vorleben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um mal so ein bisschen auch wegzukommen von den einzelnen Vereinen. Mhm. Aber auch hier sehe ich schon eigentlich ganz, ganz positive Entwicklungen, muss ich sagen. Also wir können jetzt in die Welt hinausschauen, aber wir können auch gerne mal hier in Deutschland bleiben, unter anderem mal auf den DFB gucken, weil da war ich ja jetzt einige Jahre relativ eng dabei. Von daher konnte ich mir da, glaube ich, ein ziemlich authentisches Bild machen. Da passiert ja viel. Ne? Da passiert viel und da wird auch viel vorgegeben. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute auch wissen. Es gibt beim DFB eine eigene Abteilung, gesellschaftliche Verantwortung mit einer Abteilungsleitung. Es gibt verschiedene Arbeitskreise, Kommissionen und so weiter, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung auseinandersetzen in all seinen Facetten. Und da passiert ganz, ganz viel. Und da wird auch ganz viel an die Vereine, an die Basis auch kommuniziert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass, sag ich mal so platt, von oben auch Vorgaben und Impulse kommen.
Ja, Also DFB und DFL sind da durchaus aktiv. Ich arbeite ja auch bei einem Sportverband, beim K-Sport Bonn Herford, unter anderem für die Bereiche Integration und Inklusion. Der vorhin von dir erwähnte Julius Hirschpreis ist mir da ja schon auch ein Begriff. Ja. Mhm. Und das kann ich bestätigen. Da passiert einiges tatsächlich.
Mhm. Ja, das kriegt man nur selten in großen Buchstaben und Schlagzeilen mit. Ne? Ich habe diese Erfahrung gemacht, wir haben den Julius Hirschpreis meistens vor Länderspielen verliehen, am Abend vorher oder am Nachmittag vorher und wirklich auch mit teilweise hochkarätigen Laudatoren von Herbert Grönemeyer bis zu den Toten Hosen. Du konntest dann natürlich froh sein, wenn du irgendwo mal eine Meldung kriegst oder so, aber das Sportliche erschlägt dann natürlich am Ende des Tages in der öffentlichen Wahrnehmung doch oftmals die anderen Themen. Das ist manchmal ein bisschen schade, aber so ist es halt, da muss man halt mit umgehen. Will nur sagen, es passiert dann doch mehr, als mancher vielleicht mitkriegt. Ne? Aber du hast es mitgekriegt ja auch. Das ist schön, wenn sich das auch so an der Basis fortsetzt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich auch das vermittelt und transportiert.
Jetzt sagst du, dass der DFB da sehr engagiert ist und sehr viele Sachen tut. Und das kann man ja auch an ganz, ganz vielen Beispielen belegen. Trotzdem gibt es dann oder gab es in den letzten Monaten und Jahren immer wieder auch mal gegenteilige Ereignisse. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade an den Flug, ich glaube, von Stuttgart nach Basel von der Nationalmannschaft, der dann auch hier ein großes Medienecho hervorgerufen hat. Also das passt ja nicht so wirklich zusammen eigentlich. Da hat der DFB da einfach, ich sag mal, den falschen Schwerpunkt gesetzt oder was? Wie ordnest du das ein?
Absolut. Ich hatte es mir hier jetzt gerade im Prinzip auf meiner Kopffestplatte auch nach vorne geholt. Jetzt hast du es angesprochen. Natürlich ist das so ein Ding gewesen, was unglaublich öffentlichkeitswirksam funktioniert und was einfach nicht passieren sollte. Ne? Und du machst mit so einer Aktion natürlich ganz, ganz viel von dem zunichte, was du dir im Prinzip da vorher aufgebaut hast. Und das ist halt so ein plakatives Ereignis gewesen, wo jeder sofort auch eine Meinung dazu hat. Und dann geht die Schublade auf, das Klischee wird rausgeholt, die Schublade wieder zu. Und dann wirst du natürlich ganz, ganz schnell so in der öffentlichen Wahrnehmung ein Stück weit unglaublich mit dem, was du sonst so machst. Ich weiß aber, dass man sich im DFB ja auch extrem über diesen Vorgang geärgert hat und bin mir relativ sicher, dass das so schnell nicht wieder passieren wird. Aber ich stimme dir da vollkommen zu, dass ein solcher Vorgang natürlich, sagen wir mal so, sehr, sehr unglücklich ist und ein Bild vermittelt, was, das muss ich nochmal sagen, was so nicht zutrifft, ne? Sondern der DFB und die Leute, die da arbeiten, die haben dieses Thema weit oben auf ihrer Liste und die machen das auch sehr, sehr gut, sehr anständig. Ist übrigens in dieser Abteilung gesellschaftliche Verantwortung ein ganz junges Team. Ne? Echt junge Leute, die mit viel Power und viel Kreativität an ganz, ganz vielen Nachhaltigkeitsthemen auch arbeiten und da super, super Dinge auch auf die Schiene stellen. Klar, umso ärgerlicher ist dann, wenn so eine Schlagzeile läuft und das andere fällt dann irgendwie unter den Tisch. Aber nochmal, das ist mir schon auch wichtig, das sage ich jetzt nicht aus alter Verbundenheit zum DFB, sondern das sage ich, weil es tatsächlich absolut so ist. Das wird dem DFB an der Stelle überhaupt nicht gerecht, denn der DFB macht beim Punkto Nachhaltigkeit wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr viel Gutes.
Wenn du die Nachfrage erlaubst, du berätst den DFB ja unter anderem in Nachhaltigkeitsfragen. Kann ich mir deine Arbeit so vorstellen, dass an dem Tag des Fluges oder dem Tag danach, als es in der Zeitung war, schon dein Telefon geklingelt hat?
Nein, in diesen operativen Vorgang war ich nicht involviert, muss ich sagen. Also ich habe das auch nur erfahren, ja, nicht aus der Zeitung, sondern weil es mir jemand erzählt hat. Aber in diesem Vorgang war ich gar nicht involviert. Das ist ein operativer Vorgang, der musste dann auch über die Kommunikation der Nationalmannschaft weitgehend und über den DFB dann abgewickelt werden. Das ist auch nicht das, wo ich irgendwie beratend tätig bin. Ich bin jetzt nicht in der operativen Kommunikationsarbeit des DFB irgendwie noch involviert. Dafür gibt es andere Leute, die das machen, sondern bei mir geht es eher um diese Themen. Wie kann man das Thema Nachhaltigkeit strategisch angehen? Was ist mit Thema Preisverleihung in diesem Bereich, Konzeptionen und so weiter? Moderation übrigens auch, wobei wir ja sagen müssen, dass durch Corona jetzt nicht so wahnsinnig viel stattgefunden hat im letzten Dreivierteljahr. Mhm. Aber dieses Operative, nein, das ist nicht mehr das ist nicht meine Baustelle. Das muss schon über die Hauptamtlichkeit im DFB abgewickelt werden und wird so abgewickelt.
Ja, Philipp, hast du noch irgendwelche Fragen, die dir auf der Brust brennen?
Ja, tatsächlich. Ich würde den Ralf gerne noch fragen, ob er vielleicht für, also wir, du weißt ja, Dennis, manche unserer Hörerinnen und Hörer, die wir persönlich kennen, sind auch bei Sportvereinen in leitender Funktion tätig. Ich denke da insbesondere an ehemalige Kommilitonen von uns. Ralf, hast du vielleicht eine gute Idee oder einen guten Anlaufpunkt, wenn man in so einer Entscheidungsfunktion in einem Sportverein, in einem Breitensportverein, im Amateurbereich tätig ist, vielleicht gar nicht nur Fußball, sondern allgemein für konkrete Maßnahmen? Also was könnte man konkret machen, um sich nachhaltiger aufzustellen? Also vielleicht, wenn ich noch gar keine Ahnung habe in dem Thema, wo fange ich da am besten an?
Am besten im Kleinen, wirklich im Kleinen. Also die Welt verändert man ja nicht durch einen großen, sondern durch viele kleine Schritte. Oder so ähnlich. Ja? Von daher sollte man sich da, glaube ich, einfach mal am Anfang auch nicht übernehmen. Aber ich glaube, dass du auch in kleinen Vereinen wirklich auch mit kleinen Schritten schon eine ganze Menge bewegen kannst. Das fängt auch wirklich bei so konkreten Dingen an wie, hey, wie organisieren wir unsere Anreise zum Spiel im Nachbarort? Ja? Da fahren wir jetzt gerade mit 3 Autos hin. Lass uns doch mal gucken, dass wir das irgendwie ein bisschen anders machen. So, ne? Das ist jetzt sehr platt. Das ist nicht besonders originell. Aber das sind so die kleinen Dinge des Lebens, die man einfach mal angehen kann. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo man ansetzen sollte. Und ich kann da auch nur empfehlen, da auch wirklich auch auf die Landesverbände mal zuzugehen, ne, und sich da Anregungen zu holen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Niedersächsische Fußballverband, der demnächst auch seinen Verbandstag hat, und mit ihm an der Spitze der Präsident Günther Distelrath, der im DFB unter anderem für Antidiskriminierung zuständig ist, dass der dieses Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr weit oben auf seiner Agenda hat und das Thema schon auch in der Zukunft priorisieren will. Also da ist, glaube ich, auch ein bisschen was zu erwarten. Und kann man sich vielleicht dann auch mal abschauen, was man so machen kann. Aber ansonsten bleibe ich wirklich dabei, dass man die Dinge im Kleinen für sich angehen sollte. Ich glaube, mit einer Kiste Bier und ein bisschen Kreativität entwickelt man in jedem Vereinsheim in relativ kurzer Zeit eine Handvoll Ideen, wo man selber was tun kann. Und wenn das alle, ich glaube, sind, ist gar nicht wie viele Tausend, 26.000 Vereine in Deutschland ungefähr, wenn das überall passiert, dann ist in der Summe mehr gewonnen, als wenn man jetzt nur beim Heimspiel von Schalke 04 Mehrwegbecher ausverteilt. Das geht dann halt in die Breite und dann wird es richtig spannend.
Alles klar. Ja, dann, Dennis, um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich keine weiteren Fragen mehr.
Ach Mensch, haben wir alles nachhaltig abgehandelt?
Das hoffe ich.
Ich bin sehr zufrieden.
Wunderbar,
das freut mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja gerade schon einen kleinen Einblick in deine Arbeit erhalten dürfen und du hast gerade sicherlich keine Langeweile bei der Arbeit und trotzdem hast du dir die Zeit genommen. Vielen, vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich.
Ja, es war mir wichtig, weil nicht nur Heimatbezug, sondern ich finde das klasse, was ihr da macht. Und davon lebt der Fußball, von so Jungs wie euch, die kreativ sind, die was machen wollen, die was auf die Beine stellen wollen. Und kann ich euch nur ermutigen, macht weiter so, um im Bild zu bleiben. Bleibt am Ball und alles Gute für euch weiterhin.
Ralf, auch von meiner Seite aus herzlich vielen Dank und viele Grüße nach Berlin.
Viele Grüße zurück. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Und Abpfiff.